Schön, gut seht ihr alle aus. Wir freuen uns riesig heute, dich, Andi, und deine liebe Frau Savia bei uns zu haben. Komm doch bitte gerne nach vorne. Herzlich willkommen. Es scheint mir, dass in dieser Ecke hier links ein kleiner Fanclub ist. Kann es sein, dass das, sind da irgendwelche Bibelschüler von dir heute da?
Ja. Die gehören auf jeden Fall zu den Favoriten.
Wow. Super. Schön, dass du da bist. Auch ganz bewusst, Savia. Herzlich willkommen. Ihr habt letztes Jahr geheiratet. Gratulation nochmal.
Danke, ja. Das lohnt sich.
Sehr schön. Ja. Ich kenne dich als Leiter der Schule der Erweckung. Ich weiß von dir, dass du in Bethel warst. Mindestens 3 Jahre, glaube ich, vielleicht noch mehr. Erzähl uns doch ein bisschen von dir, wer du bist. Vielleicht, wo du herkommst, was du gerade aktuell machst, wo dein Herz für brennt.
Ja, mein Name ist Andi Löwen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist so schön, euch zu sehen. Ihr seht gut aus. Und habe einfach schon wundervolle, liebevolle Begegnungen heute Morgen gehabt. Ich freue mich, dass ich nicht mehr alleine so Reisen machen muss, sondern dass Savia auch mitkommt, wann es ihr möglich ist, an Wochenenden. Und ich komme ursprünglich aus Bielefeld bei Lage. Falls ihr euch fragt, ob es Bielefeld gibt, ja, es gibt es. das ist immer so die nächste Frage, deswegen beantworte ich das mal für euch. Aber ich habe Sportwissenschaften und Biologie studiert und bin danach dann 3 Jahre nach Reading gegangen, habe dann da die Bibelschule gemacht und bin von da dann direkt zur Schule der Erweckung gekommen und leite da die Abendschule mit 3 Schuljahren, wo auch Rebecca und Daniel Teil davon sind und richtig Feuer reinbringen und wir einfach uns sehr geehrt fühlen, dass die da sind, so hungrige Menschen, ja. Und genau, das mache ich und freue mich jetzt hier zu sein.
Ja. Voll gut. Du warst in Reading, jetzt fällt mir auf, du hast echt coole Haare. In Reading gibt es den Rich Gordon. Gibt es da irgendeine Beziehung, der hat einen ähnlichen Hairstyle? Oder gibt es da eine Story zu deinen Haaren?
Ja, die Story zu den Haaren ist noch viel früher. Das war wahrscheinlich so um die 2013 war das. Da war ich in Kenia, habe ein Jahr in Kenia gewohnt. Und in Kenia laufen ziemlich viele mit so Dreadlocks rum. Und da war das dann eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich will mir das auch einfach mal machen. Und habe dann da auch meine Haare wachsen lassen, aber ich kannte keinen, der mir die da machen konnte. Und dann tatsächlich habe ich zu Richard eine gute Beziehung. Ich habe mein 3. Jahr bei ihm gemacht und wir sind gute Freunde. Aber das kam dann mit den Dreads, das kam dann, als meine Cousine in Südafrika war und da den Skill erlernt hatte. Und als sie wiedergekommen hat, gesagt, Andi, ich kann es jetzt machen. Und dann seitdem hatte ich dann Dreads.
Genau. So, wenn ich das haben würde wollen für mich?
Ja, wird dir stehen.
Könnte ich mit deiner Cousine Kontakt aufnehmen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Weil ich habe schon, also.
Oder? Christian!
Ich weiß nicht, ob du das weißt, ich war 13 Jahre Friseur, deswegen fällt mir das natürlich auf. Ich habe schon alles Mögliche so ein bisschen gehabt. In der Zeit das, vielleicht kommt mal was Neues.
Was war das Wildeste bei dir?
Ein krasser Undercut so,
okay,
aber, ja. Dann, ja. Aber sonst, genau.
Noch recht moderat.
Ja, genau. Aber wir wollen über dich reden.
Ich versuche hier auch rauszukommen.
Jetzt machen wir noch eine kurze Schnellrunde. Mhm. Einfach so spontan deine Antworten. Urlaub, Berge oder Meer?
Meer.
Essen gehen, Italiener oder Grieche?
Grieche.
Okay. Was ist dein Lieblingsreiseziel oder Urlaubsland?
Südafrika.
Okay. Wenn Geld und Ressourcen überhaupt keine Rolle spielen, was wäre was so ganz Verrücktes oder Besonderes, was du irgendwann mal gerne machen würdest wollen?
Vielleicht einen eigenen Weinberg.
Oh, krass.
Eigenen Wein produzieren.
Super, ja. Sehr cool. Dann freuen wir uns, dass du uns jetzt frischen Wein hier in frischen Schläuche bringst. Genau, danke dir. Herzlich willkommen.
Danke. Bin ich froh, dass ich das geschafft habe mit den Fragen. Bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Schön hier zu sein. Ich hatte, bevor ich gleich loslege in das Thema für heute, Kultur der Ehre oder der Lohn der Ehre, hatte ich noch ein paar Worte, ein paar Eindrücke, die ich euch gern mitgeben wollte. Das eine ist, ich habe diesen Satz gehört heute Morgen, dass Gott euch hier in München platziert hat, als Väter und Mütter für München. Und dass ihr Väter und Mütter sind, die München adoptieren, die München in ihr Herz geschlossen haben. Und wo ihr nicht nur Väter und Mütter seid für die jüngere Generation, sondern wo ihr wirklich Multiplikation auch bringt von Söhnen und Töchtern. Und ich habe diesen Satz gehört, das Feuer der Alten und die Weisheit der Jungen werden zusammenkommen. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil normalerweise ist es das Feuer der Jungen und die Weisheit der Alten. Aber ich habe es umgekehrt gehört. Ich glaube, hier wird etwas passieren, wo die junge Generation eine Weisheit, eine Offenbarung tragen wird, einen neuen Wein bringen wird und wo das Feuer der Alten sagt, und wir kommen mit, wir gehen dafür, we are going for it. So. Und wo dieses Feuer der älteren Generation wirklich auch einen Weg bereiten wird für die Weisheit und für die neuen Offenbarungen, die Gott freisetzen will in dieser Zeit. Und deswegen will ich einmal sagen, wenn Gott es über euch ausspricht, will ich sagen, well done, gut gemacht, dass ihr das Feuer bewahrt habt und dass ihr einfach treu wart in dem Feuer, in dem Verwalten des Herzens, dass da nicht Bitterkeit, dass da keine Enttäuschung irgendwie zugelassen oder eine bittere Wurzel hinterlassen haben, sondern dass ihr das Feuer bewahrt habt. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass hier eine Quelle der Heilung auch hervorgehen wird und Heilungsströme auch in München hineinfließen wird. Und ich habe auch spezifisch gesehen Heilungsveranstaltungen, dass ihr hier Heilungsveranstaltungen hosten werdet und da wie einfach auch Menschen aktiviert werden, nicht nur geheilt werden, sondern aktiviert werden, in Heilung zu wandeln. Dann hatte ich noch den Eindruck, dass der Herr euch einlädt, größer zu träumen im Sinne einer Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das passt auch zu dem, was Hannes auch geteilt hat, dass hier ein besonderer Moment in München ist. Und ich will euch das nochmal sagen, weil viele kommen zu uns nach Füssen gepilgert, um zu empfangen, um in der Gegenwart zu sein. Aber wir in Füssen, wir schauen auch auf München und wir sehen, dass in München was Besonderes passiert. Und ihr seid ein Teil davon. Und hier ist besonders, was hier passiert, eine Bewegung von Einheit, eine Bewegung von, ja, wo Gemeinden zusammenkommen im Lobpreis, in der Anbetung und sagen, Herr, sende deinen Geist. Sende deinen Geist. Nicht einfach nur, dass Menschen in Sprachen beten, sondern dass eine Ausgießung des Heiligen Geistes da ist. Dass die Fülle des Geistes München berührt und Gesellschaft verändert wird. An jedem Ort Christen platziert sind und da das Reich Gottes bringen und tragen. Und der Herr lädt euch da ein zu träumen. Größer zu träumen, was diese Ausgießung des Heiligen Geistes in München angeht. Und das ist nicht nur als Gemeinschaft, auf gemeinschaftlicher Ebene, sondern auch auf individueller Ebene lädt der Heilige Geist dich ein, zu träumen, in der Fülle des Geistes zu wandeln, unter der Ausgießung des Heiligen Geistes zu stehen. Und was würde passieren? Amen. Amen. Okay, seid ihr ready?
Yes.
Sag mal deinem Nachbarn, get ready. I was born ready, sagt er. Okay, wir haben Spaß heute Morgen zusammen, oder? Da ist die Freude am Herrn ist unsere Stärke und wir empfangen heute das Wort. Ich rede heute über die Kultur der Ehre oder spezifisch über den Lohn der Ehre. Und unsere Leben und unsere Beziehungen, die sind ja für die Ewigkeit gemacht. Ja, wir stehen in einem Bund miteinander, weil wir einen Bund mit Jesus haben, haben wir einen Bund untereinander. Und dieser Bund ist ewig. Wir sind die Familie Gottes und wir werden noch im Himmel Beziehungen leben. Wir werden im Himmel in einem Bund stehen und im Himmel werden wir einander komplett, vollkommen erkennen, so wie Jesus uns sieht. Wir werden die Herrlichkeit sehen in jedem Einzelnen. Wir werden die göttliche Facette sehen, die Gott sich bei jedem Einzelnen gedacht hat. Und wir dürfen es auch schon hier auf der Erde tun. Und das Reich Gottes, es breitet sich aus in dem Maß von unseren Beziehungen. Also so da, wo unsere Beziehungen in die Tiefe gehen oder da, wo sich unsere Beziehungen ausbreiten, wo neue Menschen zum Glauben kommen, wo neue Menschen Teil von der Familie werden, so breitet sich das Reich Gottes aus in dem Maß unserer Beziehung. Und wie diese Beziehungen zusammengehalten werden unter uns, ist durch Ehre. Ehre ist wie so der Kleber in unseren Beziehungen, Ehre und Liebe. Da, wo Ehre fehlt, wo es an Ehre mangelt, da haben alle Angst. Da muss ich mich selbst beschützen. Und wie der Himmel und wie himmlische Beziehungen zusammengehalten werden, ist durch Ehre. Und die Kultur der Ehre ist so wichtig, weil es ist die Kultur des Himmels. Und die Kultur der Ehre kommt zu uns und sie sagt, hier, bitteschön, wenn du nicht lernst, Beziehung nach dieser Kultur des Himmels zu leben, dann wirst du es nicht schaffen, den Himmel auf die Erde zu bringen und ihn hier zu behalten. Wenn wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden, dann reden wir davon, dass das, was im Himmel gilt, dass das, was im Himmel passiert, dass wir das hier auf der Erde leben. Und die Art und Weise, wie der Himmel Beziehung lebt, ist im Kontext von der Kultur der Ehre. Deswegen, wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so in München, wie im Himmel so in meiner Familie, so wie im Himmel so in meinen Beziehungen, dann müssen wir lernen, wie der Himmel Beziehung lebt. Und er lebt es in Ehre. Himmlische Beziehungen werden in Ehre zusammengehalten. Wir sehen es schon in der Dreieinigkeit. Wir sehen, wie Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist seit jeher diese Kultur der Ehre leben und sich gegenseitig wertschätzen. Die Theologen, heutzutage haben wir das Bild von der Dreieinigkeit so in Form von einer Pyramide. Damals bei den Rabbinern war es nicht so. Sie haben die Dreieinigkeit eher wie so ein Tanz, ein Kreistanz der Liebe verstanden. Und dass zu bestimmten Zeitpunkten kommt der Vater auf die Bühne und sagt, lass uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und dann zu bestimmten Zeitpunkten kommt dann der Sohn auf die Bühne. Und wir sehen das, wie als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, er kam auf die Erde. Und Jesus hat seinen Auftrag hier auf der Erde erfüllt. Und dann geht er raus aus dem Scheinwerferlicht und plötzlich kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird auf die Erde ausgegossen und es ist plötzlich die Zeit, wo der Heilige Geist im Rampenlicht steht, sozusagen in diesem Tanz. Und der Vater ehrt den Sohn seit Ewigkeiten. Wir sehen in Johannes 3 zum Beispiel, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Seht ihr, was für eine Ehre da ist vom Vater zum Sohn? Er übergibt alles dem Sohn. Dann Johannes 5 heißt es, der Vater richtet niemand, sondern hat das ganze Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das heißt, hier ist der Vater und er ehrt den Sohn und er wirft alles auch unter die Füße des Sohnes. Ja, in Philipper 2 heißt es, er hat ihn hoch erhoben, ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Also der Vater unterwirft alles den Sohn, er ehrt den Sohn und er sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel meiner Füße mache. Und das ist die Ehre, die wir in der Dreieinigkeit sehen, wo der Vater den Sohn ehrt, aber auch der Sohn den Vater. Jesus kommt auf die Erde und sagt, ich tue nichts aus mir heraus, sondern ich tue nur das, was der Vater mir sagt. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und er ehrt so den Vater damit. Und dann Johannes 17 sagt Jesus, ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast. Und während des gesamten Lebens Jesu auf der Erde lebt er, um den Vater groß zu machen, den Vater zu ehren, den Vater zu verherrlichen. Und dann kommt der Heilige Geist und wir sehen, wie jetzt der Heilige Geist den Sohn verherrlicht. Und wie der Heilige Geist nicht aus sich heraus redet, sondern die Worte, die Jesus spricht, die verkündigt er uns. Und er verherrlicht Jesus und er weist auf Jesus hin. Und wir sehen, wie diese Ehre in der Dreieinigkeit da ist, wo jeder den anderen ehrt und jeder den anderen groß macht. Und der Vater wirft alles unter die Söhne, unter die Füße des Sohnes, aber der Sohn übergibt alles dem Vater, damit im Endeffekt der Vater alles in allem sei. Und der Sohn ehrt aber auch den Heiligen Geist und sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe und dass der kommt. Und seht ihr das, dieser Kreistanz der Liebe, dieser Kreistanz der Ehre, wo einer auf den anderen zeigt und die sich gegenseitig ehren. Das ist, wie der Himmel Beziehung lebt. Das ist, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander leben. Und das ist unser Vorbild auch für unsere Beziehung. Wenn wir sehen wollen, wie der Himmel in unsere Ehe, in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen kommt, dann müssen wir schauen, wie lebt denn der Vater in seinen Beziehungen. Und das ist das, wie er lebt. Gegenseitige Ehre. Und wo sie sich gegenseitig in Demut unterordnen und einander höher achten in Demut. Wenn wir nicht in Ehre leben, wird der Fluss Gottes, der Fluss des Himmels, der hier die ganzen himmlischen, geistlichen Güter freisetzen will, wird dieser Fluss abgeschnitten. Wenn wir nicht in Ehre leben, schneiden wir den Fluss Gottes ab. Aber wenn wir in Ehre leben, aktivieren wir den Strom des Himmels. Aktivieren wir die Ströme lebendigen Wassers. Aktivieren wir Gaben und Berufung. Ich werde später noch darauf eingehen, warum das so ist. Aber Ehre kommt immer mit einer Verheißung. Ehre kommt immer mit einem Lohn. Wir sehen das in 2. Mose 20, Vers 12, da heißt es, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und dann greift Paulus in Epheser 6, Vers 2 das auf, das Gebot, und erweitert es und sagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir gut geht und du ein langes Leben hast auf der Erde. Seht ihr, wie hier mit Ehre eine Verheißung kommt? Mit Ehre kommt ein Lohn. Auf dass es dir gut geht und du lange lebst im Lande. Und die Frage ist, was ist denn Ehre? Wenn wir davon reden, so, ich soll Vater und Mutter ehren, ich soll in zwischenmenschlichen Beziehungen ehren, was ist das denn? Heißt es, ich muss Sachen gutheißen oder heißt es, ich darf niemanden mehr konfrontieren? Ich will kurz einmal darauf eingehen, was Ehre vielleicht nicht ist. Ehre bedeutet nicht Höflichkeit, wo wir eine oberflächliche Freundlichkeit aufsetzen. Ja, Höflichkeit ist nicht schlecht. Ja, sei lieber höflich als unhöflich. Aber Ehre geht noch tiefer als Höflichkeit. Ehre bedeutet auch nicht, ich zeige einfach gute Manieren. Ich nick immer schön, ich bin nett. Ich heiße alles gut. Das ist nicht das, was Ehre heißt. Ehre bedeutet auch nicht, dass ich nichts ansprechen darf oder dass ich immer mit allem übereinstimmen muss. Sondern Ehre bedeutet, jemanden wert zu schätzen. Ehre sieht den Wert in einem Menschen und Ehre bestätigt diesen Wert. Seht ihr, wir sagen auf der Erde, Ehre, wem Ehre gebührt. Mit anderen Worten, du musst dir die Ehre verdienen. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber die Bibel sagt, jeder hat einen Wert, weil jeder ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und weil jeder im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, hat jeder einen unglaublichen, unschätzbaren Wert in den Augen Gottes. Und Ehre sieht diesen Wert und behandelt dich nach dem Wert und sieht dich nach dem Himmel und nach der Linse des Himmels und beurteilt dich nicht nach dem Moment, den wir gerade hatten. Wo du schlecht gelaunt warst, wo du unfreundlich warst. Ehre verändert nicht die Linse, sondern Ehre sagt, oh, ich sehe deinen Wert. Ich behandle dich nach dem Himmel, nicht nach dem Moment. Und deswegen sagt die Bibel, erweist allen Menschen Ehre. Inklusive diejenigen, die es nicht verdient haben. Nicht Ehre, wem Ehre gebührt, sondern erweist allen Menschen Ehre. Liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, sagt er. Ehrt den König. Und der Kontext ist, die Christen wurden auf Pfählen aufgespießt. und angezündet in der Stadt. Und er sagt, er hat den König. Seht ihr? Biblisch ist nicht, ich ehre dich, wenn du mich ehrst. Ich ehre dich, wenn du freundlich zu mir bist oder wenn du dich ehrenhaft verhältst. Sondern Ehre schaut aus der Perspektive des Himmels und sagt, oh, da ist ein Wert in dir und du siehst ihn selbst nicht, weil so wie du dich verhandelst, hast du deinen Wert noch nicht erkannt. Aber ich behandle dich nicht nach deiner Unehrenhaftigkeit. Ich werde dieses kostbare Prinzip der Ehre, diese Kultur des Himmels, werde ich nicht loslassen, nur weil du gerade nicht weißt, wer du bist. Sondern ich halte das hoch in meinem Herzen. Das ist mir wichtig, dass ich dich mit den Augen Jesu anschaue. Und ich sehe deinen Wert, auch wenn du ihn selbst nicht siehst. Und seht ihr, das kommt mit einem Lohn, das kommt mit einer Verheißung. Oh, es ist so leicht, die Schwächen von Vater und Mutter zu sehen. Ja, wir Kinder wissen, kennen es am besten, die Schwächen von Vater und Mutter. Und doch sagt die Bibel, ehre Vater und Mutter auf, dass es dir gut geht und du lange lebst im Lande. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, dass sie Schwächen haben oder dass wir sie einfach übersehen, sondern das heißt, oh, ich sehe aber deinen Wert. Und ich werde trotzdem, auch wenn du dich vielleicht falsch verhältst, werde ich deinen Wert hochhalten in meinem Herzen. Ich habe schon gesagt, Ehre kommt immer mit einem Lohn, Ehre kommt immer mit einer Verheißung. Und wir sehen es auch im Leben von Jesus. Wenn wir uns sein Leben anschauen, dann sehen wir, wie Menschen einen Lohn bekommen haben, weil sie Jesus geehrt haben. Und andere wiederum haben einen Teillohn bekommen, weil sie Ehre zurückgehalten haben. Und andere Menschen wiederum haben keinen Lohn bekommen, weil sie Jesus nicht gewertschätzt haben, weil sie ihn verunehrt haben. Und ich will mit euch einmal durch diesen roten Faden, der sich durch das Evangelium zieht, anschauen, weil ich glaube, wir werden einige Dinge daraus lernen für unser Leben, ja. Und die erste Szene, die wir uns anschauen, steht in Markus 6. Ihr könnt es richtig gerne aufschlagen. Markus 6 und die Parallelstelle dazu ist Lukas 4. Es ist da im Prinzip die gleiche Szene, die beleuchtet wird. Und Markus 6, Vers 5 kommt Jesus in eine Stadt, die wusste, oder eine Stadt, die sich nach dem Messias gesehnt hat und sogar wusste, dass jetzt die Zeit, die Periode ist, wo der Messias auftauchen soll. Und Jesus kommt in diese Stadt und dann heißt es da, und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lernen und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser das und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm oder nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten. Also Jesus sagt, überall wird ein Prophet geehrt, außer in seiner Vaterstadt, außer bei seinen Verwandten. Und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er einigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich über ihren Unglauben und ging durch die Dörfer ringsum und lehrte. Jesus kommt in diese Stadt, die sich nach dem Messias sehnt. Die wusste, jetzt ist auch ungefähr die Zeit, wo der Messias kommt. Und er kommt da rein und die Bibel sagt, er konnte dort keine Wunder tun. Eine andere Version sagt, er war nicht in der Lage dazu. Und ich denke mir, was soll den Sohn Gottes einschränken, dass er nicht in der Lage dazu ist, Wunder zu vollbringen? Ich meine, wir reden hier von Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das heißt, er konnte dort keine Wunder tun. Was würde Jesus einschränken? Was wir hier sehen, ist, in Lukas 4, die Parallelstelle, sehen wir, dass es Sabbat ist, dass Jesus in die Synagoge kommt und dass er hier Folgendes macht. Und zwar liest er hier Jesaja 61 vor. Jesaja 61 ist ein messianisches Kapitel, was auf den Messias hinweist. Jeder in dieser Synagoge kannte dieses Kapitel auswendig. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir und er hat mich gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Gesalbt, den Blinden die Augen zu öffnen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, Freisetzung der Gefangenen. Und er liest das vor und jeder murmelt so mit. Alle murmeln. Alles ist normal, in Anführungsstrichen, bis Folgendes passiert. Jesus setzt sich hin, alle Augen sind auf ihn gerichtet und schauen so, okay, da ist aber irgendwas mehr, weil er redet mit Vollmacht. Und dann steht Jesus auf und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Mit anderen Worten, ich bin der Messias. Und die Leute schauen sich an. Wisst ihr, was passiert? Die Leute schauen sich an und sagen, Moment mal, war der nicht in Tims Matheklasse? Das ist doch Jesus, der hat doch mit unserem Sohn Fußball gespielt im Verein. Das ist doch hier von Josef, der Sohn, der hat doch unseren Wohnzimmertisch gebaut. Und Jesus sagt, ein Prophet ist nirgends ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt. Mit anderen Worten, sie haben Ehre zurückgehalten. Wie? Indem sie ihn für gewöhnlich betrachtet haben. Seht ihr, Unehre bedeutet nicht, ich verachte dich, sondern Unehre bedeutet, ich betrachte dich für gewöhnlich. Als Jesus kam, auf eine Art und Weise, mit der sie nicht gerechnet hatten. Er kam mit den Prostituierten und mit den Mafiosis im Schlepptau. Ja, die Zöllner von damals waren die Mafiosis von heute. Und er kommt mit denen im Schlepptau und sie haben einen anderen König erwartet und nicht diesen demütigen Jesus aus Nazareth. Als sie ihn so sehen, halten sie Ehre zurück. Sie betrachten ihn für gewöhnlich und sie sagen, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und Jesus ist eingeschränkt. Er ist eingeschränkt, weil sie Ehre zurückhalten. Und er konnte kein Wunder tun. Seht ihr, sie haben die Kranken nicht gebracht. Sie haben die Blinden nicht gebracht, weil sie haben ihn für gewöhnlich betrachtet. Und ich will dir sagen, manchmal sendet Gott dir das, was du brauchst, in einem Paket, das du nicht willst. Die größten Durchbrüche in deinem Leben sind wahrscheinlich rechts und links neben dir. Aber weil du und ich, weil wir unsere WG-Mitbewohner, unsere Ehepartner, unsere Kinder für gewöhnlich betrachten und nicht die Herrlichkeit Gottes in ihnen sehen, nicht die Facette Christi in ihnen sehen, empfangen wir nicht. Und Jesus, der Strom des lebendigen Wassers, der Strom, die Ströme lebendigen Wassers, die in uns sind, finden keinen Einzug in unserem Leben durch unsere Geschwister, weil wir Ehre zurückhalten. Und so wie hier in Nazareth empfangen wir nur einen Teillohn, nur ein paar Kopfschmerzen werden geheilt. Er hat nur einigen wenigen die Kranken die Hände aufgelegt und halte sie. Nur ein paar Kopfschmerzen werden geheilt. Aber wir empfangen nicht den Durchbruch, den du vielleicht brauchst. Wo hier ist jemand vielleicht in dem Raum, du brauchst einen finanziellen Durchbruch und hier ist jemand, der hat eine Salbung in Finanzen. Aber du magst die Person nicht. Du magst nicht, wie sie im Lobpreis singt. Die singt schief oder sie singt zu laut oder der Lobpreis ist zu überschwänglich. Oder sie ist vielleicht schüchtern oder was auch immer, wo du dich an der Person ärgerst, wo du Anstoß nimmst. Aber ich will dir sagen, die Gaben, die Berufung, die Salbung, können in dein Leben fließen, wenn du dich in Ehre positionierst. Und wenn wir uns entscheiden, einander nicht nach dem Fleisch, nicht nach dem Natürlichen zu beurteilen, sondern einander sehen nach dem Geist, wie Gott uns sieht. Okay, zweite Szene. Wir waren gerade in Lukas 4, jetzt sind wir in Lukas 5. Kontext, hier ist ein großes Haus, viele Leute. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren und die Kraft des Herrn war da, um sie, sag mal um sie zu heilen. Das heißt, da sind Pharisäer, ja, sehr gut gemacht, da sind Pharisäer und Gesetzeslehrer aus jedem Dorf, Judäa, Samaria, Jerusalem, Galiläa, Judäa, Jerusalem. Und die Kraft des Herrn ist da, um sie zu heilen. Frage, wen zu heilen? Ja, die Pharisäer und Gesetzeslehrer, richtig. Die da waren aus jedem Dorf, aus Galiläa, Judäa und Jerusalem. Die Kraft war da, um sie zu heilen. Also Gott schenkt nicht einfach nur eine Kraft, die nicht für etwas ist. Die ist für einen Zweck da. Das heißt, da waren wahrscheinlich einige, vielleicht so 15-20% der Pharisäer und Gesetzeslehrer waren krank, hatten Schmerzen oder was weiß ich, Gebrechen. Und Kraft war da, um die zu heilen. Und wie viele von denen wurden geheilt? Antwort: Niemand. Keiner von denen wurde geheilt. Keiner wurde geheilt, bis drei Freunde mit einem Gelähmten ankommen, das Dach auseinandernehmen, den Gelähmten runterlassen, dem werden die Sünden vergeben und dann wird er geheilt. Aber die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Also was ist hier passiert? Wir lesen Vers 21. Und die schriftgelehrten Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Also sie denken nur. Vorher in Nazareth haben sie gesprochen, haben gesagt, sie redeten zueinander. Ist dieser nicht der Zimmermann? Hier denken sie es nur. Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Dabei Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr noch im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Jesus heilt ihn. Sofort stand er auf zu ihren Augen, vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle, die Kraft war da, um sie zu heilen. Keiner wird geheilt, aber hier gerieten alle in Staunen. Alle außer sich vor Staunen, sie priesen Gott, wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Sie haben Unglaubliches gesehen, aber keiner wurde von ihnen geheilt, obwohl die Kraft da war, um sie zu heilen. Und sie verunehrten Jesus, nicht durch Worte, sondern in ihren Gedanken. Und aufgrund dessen bekamen sie keinen Lohn. Aufgrund von einem Mangel an Ehre gab es keinen Lohn in ihrem Leben. Die dritte Szene ist Matthäus 8. Und hier sehen wir, wie der Zenturion, der Hauptmann, vor Jesus kommt. Und wir müssen verstehen, hier spricht ein Eroberer zu einem Eroberten. Und die Römer haben mit eiserner Macht regiert. Alles, jeder Aufstand, jede Rebellion wurde mit eiserner Härte zerschlagen. Das war die römische Art. Und hier ist dieser Eroberer, der Menschen unter sich hat. Und er redet zu einem Eroberten, so einem Rabbi, Jesus aus Nazareth. Aber seht, wie viel Ehre er Jesus entgegenbringt. Der Hauptmann tritt zu ihm, Vers 5, und dann bittet er Jesus, Herr, er nennt ihn Herr. Ein Eroberer spricht zu einem Eroberten und sagt, Herr, Herr, was für eine Demut zeigt dieser Hauptmann. Er geht tiefer als Jesus und er sagt, du bist mein Herr, Herr. Und dann sagt er, Vers 8, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Er sagt, ich bin es nicht wert. Und er erniedrigt sich, er geht tief. Er erkennt die Heiligkeit Jesu, die Herrlichkeit Jesu. Und er sagt, ich bin es nicht wert. Und Jesus verwundert sich über seinen Glauben. Und er sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Und seine Jünger stehen so daneben, sagen so, okay, danke für gar nichts. Aber weil dieser Offizier, dieser Hauptmann, ein Verständnis hatte von Ehre und von Autorität, er erkennt die Autorität Jesu und er kommt darunter. Er demütigt sich und kommt herunter. Deswegen empfängt er einen vollen Lohn. Sein Knecht wird gesund. Und geh durch alle Evangelien und du findest genau dieses Muster. Die, die Jesus überschwänglich geehrt haben, die haben vollen Lohn bekommen, die die Ehre zurückgehalten haben, haben Teillohn bekommen und die, die ihn verunehrten oder ihn für gewöhnlich betrachtet haben, die haben keinen Lohn empfangen. Und das ist dieses Prinzip und der Schlüssel ist hier, und damit will ich enden, ist Matthäus 10, Vers 41, wo Jesus über dieses Prinzip redet und er sagt, wer einen Propheten aufnimmt und der Kontext von jemandem aufnehmen, war jemandem Ehre zu geben. Du hast jemanden aufgenommen in dein Haus. Ich ehre und empfange, wer du bist und ich nehme dich auf in meinem Haus. Das heißt, man kann auch sagen, wer einen Propheten ehrt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten ehrt oder einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und wir sehen hier ein Prinzip, wo Ehre auf einem unterschiedlichen Level einen unterschiedlichen Lohn mit sich bringt. Wenn du einen Propheten ehrst, bekommst du den Lohn eines Propheten. Wenn du einen Gerechten ehrst, also einen Nächsten, jemanden, der auf deiner Augenhöhe ist, ein Peer, sagt man, ja, einen Gleichaltrigen, dann empfängst du den Lohn eines Gerechten. Und wenn du einen Geringen ehrst, dann empfängst du auch einen Lohn, weil du einen dieser Geringen oder Jungen, ja, in dem Kontext sind oft auch Kinder gemeint, dann erhältst du auch einen Lohn. Und jetzt ist aber die Frage, was ist, wenn ein Prophet in dein Haus kommt, aber du betrachtest ihn als einen Gerechten? Was ist, wenn ein Prophet in diese Gemeinde kommt und hier ist ein Lohn eines Propheten verfügbar? Was ist der Lohn eines Propheten? Es könnte sein, dass eine Salbung freigesetzt wird, dass du prophezeien kannst. Weil das ist die Rolle eines Propheten, das ist das Amt eines Propheten, uns zuzurüsten. Es könnte aber auch sein, dass du ein markierendes Wort erhältst für deine Zukunft. Es könnte auch sein, dass du durch das Wort Gottes in dein Leben hinein einen Durchbruch bekommst, genau in dem Bereich, wo vielleicht ein Mangel war oder ein Schmerz war, wo Heilung passiert. Durch das Wort eines Propheten. Aber jetzt kennst du den Propheten zufällig und du hast vor 10 Jahren in der Bibelschule mit ihm Zimmer geteilt und wusstest, dass der gar nicht mal so ordentlich war und die Bettdecke eigentlich nie ordentlich gefaltet hat. Und du hast dich immer drüber aufgeregt, dass er so unordentlich ist. Und sagst, ah ja, den kenne ich. Den kenne ich doch, mit dem habe ich vor 10 Jahren das Zimmer sogar geteilt. Und du betrachtest ihn als einen Gleichaltrigen, als einen Peer, als jemand, der mit dir auf einer Stufe ist. Er ist ein Bruder, du bist ein Bruder. Er ist ein Gerechter, du bist ein Gerechter. Aber hier kommt jemand, der das Amt eines Propheten hat. Hier kommt jemand, der eine Salbung, eine Berufung hat, um etwas in dir zu bewirken. Und wenn du nur drunter kommen würdest, wenn du nur in Demut und Ehre drunter kommen könntest, dann würdest du etwas empfangen. Aber so entgeht dir der Lohn des Propheten. Du empfängst nur den Lohn eines Gerechten. Und ich will dir und mir sagen, in deinem Leben und meinem Leben ist oft der Lohn flöten gegangen, weil wir Menschen für gewöhnlich betrachtet haben. Weil wir sie so gut kannten. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Person so eine Salbung hat und wir beachten es gar nicht mehr. Wir ehren es gar nicht mehr. Wir kommen da gar nicht mehr drunter. Und wir wundern uns, warum wir so trocken sind. Ich werde dir sagen, warum du so trocken bist, weil du so hoch emporragst. Aber das Wasser, der Strom des Lebens fließt immer an die tiefen Orte. Und wenn du nicht so hoch emporragen würdest, sondern tief gehen würdest, dich positionieren würdest, um zu empfangen, dann würdest du einen Lohn empfangen. Und dann würden hier in dieser Gemeinde, und ich sage nicht, dass es so ist, aber stell dir einfach mal vor, wir alle positionieren uns in Ehre zueinander, in Ehrerbietung, kommen einer dem anderen zuvor. Was plötzlich passiert ist, dass Gaben und Berufung und Salbung werden aktiviert. Wie passiert denn das? Ja, weil du zu jemandem kommst und sagst, boah, jedes Mal, wenn du Lobpreis leitest, es ist so kraftvoll, ich kann so unter dem Strom Gottes stehen, das ist wie ein Wasserfall, unter den ich komme und ich darf einfach empfangen. Und es transportiert mich vor dem Thron Gottes und du hast da wirklich eine Gabe, eine Berufung auf deinem Leben und ich will das ehren. Was jetzt passiert, sind zwei Dinge. Nummer eins, du hast der Person jetzt etwas gesagt und das verstärkt jetzt die Berufung auf ihrem Leben. Der Lobpreisleiter denkt sich jetzt so, boah, krass. Das habe ich nie so gesehen oder so gedacht. Ich dachte, ja, ich singe gerne, aber dass Gott sowas auf mein Leben gelegt hat. Und plötzlich erkennt er es und kann jetzt mehr reintreten in seine Berufung. Deswegen aktiviert Ehre Berufung. Aber etwas Zweites passiert auch. Du hast jetzt geehrt und empfängst einen Lohn. Das heißt, du kommst jetzt unter das, was du geehrt hast. Du hast die Tore deines Herzens geöffnet, dafür genau die Sache zu empfangen in dein Leben, die du geehrt hast. Dein Maß an Ehre bestimmt dein Maß an Belohnung. Manchmal kommen hier vielleicht Prediger nach vorne oder du hast Kontakt mit Menschen in deinem Leben und du empfängst keine Belohnung, du empfängst keine Offenbarung, weil du sitzt einfach passiv da, ohne vielleicht hungrig zu sein, ohne den Mann, die Frau Gottes zu ehren. Oder das, was auf ihrem Leben ist. Du störst dich vielleicht an der Frisur. Du störst dich vielleicht an der Mimik und Gestik, an der Art und Weise, wie die Person kommuniziert. Aber was, wenn Gott oft genau das, was du am meisten brauchst, in einer Verpackung in dein Leben bringt, die du nicht magst, um dein Herz zu offenbaren? Und ich glaube, oft sind es die Menschen, die uns sehr nahe stehen, wo wir es am meisten verpassen, sie mit der Linse der Ehre anzuschauen. Wir saßen gestern, sind wir auf eine Hütte gewandert und da waren zwei meiner besten Freunde waren da. Und deren Verlobte und meine Frau. Und wir saßen da zu sechst und plötzlich fing der eine Freund an, den anderen Freund zu ehren. Und die wohnen zusammen. Gesagt, hey, ich wollte einfach so ehren, wie du dieses Jahr verwaltet hast, wie du dieses Jahr gelebt hast. Und er fing an, einfach an, vielleicht 5 Minuten lang einfach zu sagen, was er dieses Jahr gesehen hat, was er geschätzt hat, was er geehrt hat. Und ich fand es so stark, so ein starkes Bild von wie der Himmel Beziehung lebt. Die wohnen zusammen, die haben eine WG zusammen, die kennen sich, die kennen die Schwächen, die erleben sich, wenn der eine vielleicht schlecht gelaunt ist, aber die haben beide die Linse der Ehre angelassen. War jemand von euch schon mal in einer Salzmine? Irgendwer? Okay. Einige? Wer war in Polen in einer Salzmine? Okay. Du? Okay. Ich war, ich habe gedacht, vielleicht waren wir in der gleichen. Aber in einer Salzmine, und ihr werdet es kaum glauben, aber das hier war, ist ein Bild von der Salzmine, wo ich drin war, in Polen. Eine der größten in Europa, vielleicht die größte in Europa. Und hier ist alles voller Salz. Ich weiß, es ist unglaublich, die Offenbarung heute Morgen. Aber in der Salzmine ist alles voller Salz. Also, der Boden ist Salz, die Wände sind Salz. Ich bin da durchgegangen, alles ist voller Salz. Der Altar ist Salz. Alles hier ist aus Salz gemacht. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, vielleicht ist die Holztreppe, vielleicht ist es eine Holztreppe. Aber sonst war alles aus Salz. Wir sind durch diese Gänge gegangen, Riesengänge. Und überall, wo du mit dem Finger langstreichst, war einfach Salz, 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 Salz. Ich war noch nie in einer Goldmine. Aber ich weiß, in einer Goldmine ist alles voller Dreck. Aber eine Goldmine ist unendlich, nicht unendlich, stimmt nicht, ist um ein Vielfaches, ich habe es nachgeschaut, ist Goldminen sind um ein Vielfaches wertvoller als Salzminen, obwohl alles voller Dreck ist. Und seht ihr, so oft befinden wir uns in unserem Leben in Goldminen. Da ist eine Goldmine, wo du dich befindest. Aber alles, was du siehst, ist nur Dreck. Du siehst die Schwächen, du siehst die Charakterdefizite. Vielleicht in deinem Ehepartner und deinen oder in deinen Beziehungen. Und ja, und in der Gemeinde bin ich auch nicht angekommen, weil die haben Punkt, 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 Punkt. Ich weiß nicht, kennt ihr so Menschen, die, wo man denkt, du hast es eigentlich so gut, aber du siehst es nicht. Und was es braucht, ist die Linse des Himmels. Ist die Linse der Ehre, wo ich mich entscheide, ich beurteile dich nicht nach deinen Charakterdefiziten, nach deinen Schwächen. Das heißt nicht, dass ich es nicht ansprechen werde. Das heißt nicht, dass ich es nicht dran ist, dir ab und zu mal Feedback zu geben, dich auf Sachen hinzuweisen, dich zu ermutigen, im richtigen Weg oder vielleicht auch mal zu ermahnen, dich zu rekalibrieren, zu sagen, hey, das entspricht nicht deinem Wert, das ist nicht, wer du bist, dass du so und so redest. Das ist unreine Sprache, das ist nicht mehr, wer du bist. Ja, manchmal, das ist auch Ehre. Das ist auch eine Form von Liebe. Aber trotzdem den Wert zu sehen, jemanden an dem Wert anzudocken und zu sagen, ich sehe die Herrlichkeit Gottes in dir und ich ehre das auf deinem Leben. Und auch wenn viele Sachen vielleicht nicht passen oder manche Sachen mag ich auch einfach nicht. Ich mag die Geschenkverpackung nicht, aber ich kann das Geschenk voll empfangen. Da ist etwas, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich will dir sagen, bleib in der Goldzone. Bleib in der Goldzone. Geh nicht hinein in den Bereich, wo du den Dreck siehst, sondern bleib in der Goldzone, wo du kontinuierlich an das andockst, was herrlich ist und das hervorholst. Was dann passiert ist, der Fluss des Himmels wird aktiviert. Du öffnest die Tore deines Herzens, um zu empfangen für dein Leben, aber du aktivierst auch Berufung in dem Leben von anderen, wenn du anfängst zu ehren, was Gott in ihn sieht, was Gott in sie hineingelegt hat. Und plötzlich stehen wir in diesem bunten Fluss, voller Vielseitigkeit, voller Kreativität, voller Facetten, voller Herrlichkeit, weil wir den Himmel anziehen, weil wir die Kultur des Himmels leben. Lass uns aufstehen und ich will einfach dafür beten. Leg mal gern deine Hände auf deine Augen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns eine neue Linse gibst. Herr, da wo wir auf Beziehungen in unserem Leben, wo wir einander für gewöhnlich betrachten, wo wir im Natürlichen sehen, wo wir einander nicht nach dem Geist beurteilen, wo wir nicht deine Augen haben, Herr, würdest du uns deine Augen geben, Jesus. Schenk uns deine Linse auf unseren Bruder, auf unsere Schwester. Schenk uns deine Linse für unseren Ehepartner, für unsere Freunde, für unsere Familie, Herr. Schenk uns deine Linse für unsere Leiter. Schenk uns deine Linse für die, die wir leiten. Schenk uns deine Linse für die Gleichaltrigen. Oh Jesus, wir wollen den Himmel auf der Erde sehen. Wir wollen den Himmel in unseren Beziehungen sehen. Und wir tun Buße, Herr. Tun Buße. Da, wo wir andere beurteilt oder auch verurteilt haben, aufgrund von einem Moment und nicht sie gesehen haben aufgrund von dem, was der Himmel über sie sagt. Gib uns deine Kultur, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.